Nur eine Erde haben wir, doch die wird gerade nicht geschont. Das CO2 schadet ihr sehr, es ist doch mehr, als sie gewohnt. Wer drum nun ausstößt weniger, für den auch finanziell sich's lohnt. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Hier ist wieder Ariane mit E&E erklärt, unsere Rubrik, die euch mit flotten Fakten noch schneller schlauer werden lässt. Kleiner Kalendercheck. Wisst ihr, was nächste Woche, genauer gesagt am 2. August 2023 ist? Leider ist es kein Feiertag, sondern eher das Gegenteil davon. Dann ist nämlich bereits der diesjährige globale Erdüberlastungstag. Also der Tag, an dem alle natürlichen Ressourcen, die unser Planet für ein Jahr zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht sind. Heißt, inzwischen ist uns eine Erde nicht mehr genug. Wir bräuchten eigentlich 1,7 von ihrer Sorte. Hier in Deutschland ist es sogar noch extremer. Bei uns war nämlich der Erdüberlastungstag schon Anfang Mai. Würden alle so leben wie wir, wären ganze 3 Erden erforderlich. Natürlich haben wir weiterhin nur eine. Die ist aber inzwischen nicht mehr in der Lage, sich in dem Maße zu regenerieren, in dem ihre Rohstoffe aufgebraucht werden. Dabei geht es nicht nur um die Ressourcen, die ihr entnommen werden, sondern auch um die Mengen an Abfall und Abgasen, die bei deren Abbau und Nutzung zustande kommen. So ist es vor allem der Ausstoß von Kohlendioxid, kurz CO2, der Biokapazität unseres Planeten zusetzt. Zum einen, weil er den natürlichen Treibhausgaseffekt verstärkt. So absorbieren Treibhausgase wie CO2 in der Atmosphäre Wärmestrahlung, die sonst ins All abgegeben würde, und heizen diese damit auf. Ohne sie wäre die Temperatur hier um einiges niedriger, um nicht zu sagen eisig, und somit sehr viel weniger lebensfreundlich. Nun ist es aber so, dass seit Beginn der Industrialisierung die CO2-Konzentration in der Atmosphäre drastisch zugenommen hat. Und dies führte in recht kurzer Zeit zu einem recht hohen Temperaturanstieg. Ökosysteme können sich nun aber mal nicht ebenso an veränderte Bedingungen anpassen. Die gehen nämlich normalerweise viel langsamer vonstatten. Und daher kommt es nun immer häufiger zu Dürren, Wirbelstürmen und Überflutungen, sowie dem Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten. Das ist nicht nur schlecht für die ökologische Vielfalt, sondern bedroht auch unsere Lebensgrundlage, wo wir wohnen und was wir essen. Und auch der Zustand unserer Meere wird vom CO2 beeinflusst. Denn wenn es vom Meerwasser aufgenommen wird, sinkt dessen pH-Wert. Eine Versauerung tritt ein. Besonders für kalkhaltige Organismen wie Korallen hat dies schwerwiegende Konsequenzen. Wir können also festhalten, übermäßig hohe Konzentrationen von CO2 verändern das Leben auf der Erde. Je höher, desto schneller. Und die meisten Lebewesen, uns eingeschlossen, sind nicht in der Lage, mit dieser schnellen Veränderung umzugehen. Dennoch nimmt der globale CO2-Ausstoß seit Jahren immer weiter zu. 2022 waren es 36,8 Milliarden Tonnen, ein neuer Höchstwert. Und Deutschland hat dazu rund 746 Millionen Tonnen beigetragen. Denn unsere Energieverbräuche sind hoch und werden zum größten Teil immer noch durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe gedeckt. Damit sich daran etwas ändert, ist seit 2021 eine Abgabe auf die mit einem Brennstoff verbundenen CO2-Emissionen zu zahlen. In anderen Ländern gibt es diese schon viel länger. So hat Finnland seine bereits 1990 eingeführt. Obwohl sie oft als CO2-Steuer bezeichnet wird, handelt es sich dabei nicht um eine Steuer im eigentlichen Sinn. Vielmehr geht es dabei um ein System des nationalen Emissionshandels. Konkret heißt das, dass Händler von fossilen Brenn- und Kraftstoffen, also Erdgas, Heizöl, Kohle sowie Benzin und Diesel, für den Verkauf selbst etwas kaufen müssen, nämlich sogenannte Emissionszertifikate. Diese erhalten Sie beim Umweltbundesamt. Damit erkaufen Sie sich gewissermaßen das Recht, Emissionen in die Atmosphäre einzubringen. Sollten die Kosten der Abgabe nicht dazu führen, dass dort dann die CO2-Konzentration abnimmt, wäre die Verknappung der Zertifikate der nächste Schritt. In den Anfangsjahren gibt es noch einen Festpreis, der sich schrittweise immer weiter erhöht. Unternehmen und Verbrauchern soll dies Planungssicherheit geben und die Zeit, Maßnahmen zur Reduktion vorzunehmen. So lag der CO2-Preis im ersten Jahr bei 25 Euro je Tonne CO2. 2022 betrug er 30 Euro je Tonne. Dieses Jahr hätte er sich eigentlich um 5 Euro erhöhen sollen. Doch die Erhöhung wurde aufgrund der Energiekrise ausgesetzt. Und auch in den nächsten Jahren wird er weniger stark ansteigen als ursprünglich geplant. So werden 2024 35 Euro und 2025 45 Euro je Tonne CO2 zu zahlen sein. 2026 gibt es dann keinen Festpreis mehr, sondern nur noch einen Preiskorridor. Die CO2-Abgabe bewegt sich dann zwischen 55 und 65 Euro je Tonne. Über die genaue Höhe wird der Markt entscheiden, auf dem die Zertifikate dann versteigert werden. Experten gehen davon aus, dass der Preis in den darauffolgenden Jahren auf über 100 Euro, wenn nicht sogar auf über das Dreifache davon steigen könnte. Und da die Händler die Gebühren natürlich an ihre Kunden weitergeben, ist klar, Heizen, Tanken und die Nutzung von fossil erzeugtem Strom werden in Zukunft noch viel teurer werden. Wie teuer genau, hängt aber nicht nur vom CO2-Preis ab, sondern auch von den jeweils entstehenden Emissionen. So haben die unterschiedlichen Energieträger auch unterschiedliche Emissionsfaktoren. Wie ihr sicher noch aus unserer Folge zum Energieverbrauch wisst, wird in den meisten Haushalten mit Gas oder Öl geheizt. Beim Verbrennen von Erdgas fallen je Kilowattstunde 0,20 Kilogramm CO2 an. Beim Heizöl sind es 0,27 Kilogramm. Wenn wir jetzt mal von einem Haus mit einem Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden im Jahr ausgehen, kämen wir mit Gas auf 4 Tonnen CO2. Multipliziert mit dem derzeit dafür fälligen CO2-Preis von 30 Euro, wären das also Mehrkosten von 120 Euro. Mit Öl würden wir sogar auf 5,4 Tonnen und somit auf 162 Euro kommen. Als Besitzer eines Eigenheims müsst ihr diese Kosten allein tragen. In Mietshäusern werden sie zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. So besagt es das Anfang diesen Jahres eingeführte Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz. Dieses wurde entwickelt, da bisher nur Mieter den CO2-Preis zahlen mussten, obwohl sie keinen Einfluss auf den zum Heizen verwendeten Energieträger sowie auf den Wärmebedarf bestimmenden energetischen Zustand des Hauses haben. Beides liegt im Entscheidungsbereich des Vermieters. Daher muss er sich künftig zu einem gewissen Prozentsatz an den Kosten der CO2-Abgabe beteiligen. Dessen Höhe richtet sich nach der Höhe des CO2-Ausstoßes pro Quadratmeter Wohnfläche. Ist das vermietete Gebäude schlecht isoliert und mit veralteter Heiztechnik ausgestattet, so dass über 52 Kilogramm CO2 je Quadratmeter anfallen, hat er die Mehrkosten sogar zu 95% zu tragen. Vermietet er hingegen ein gut gedämmtes Gebäude mit modernem Heizsystem, in welchem weniger als 12 Kilogramm CO2 je Quadratmeter im Jahr zusammenkommen, braucht er nicht dazu beizutragen. Je schlechter also der Effizienzgrad eines Gebäudes ist, desto höher ist der CO2-Ausstoß und damit der vom Vermieter zu tragende Kostenanteil. Da dürfte für so manch einen eine energetische Sanierung am Ende billiger kommen. Und genau darauf zielt die Einführung des CO2-Preises auch ab. Die Nutzung fossiler Brennstoffe soll unattraktiv werden und entweder ganz vermieden oder zumindest stark reduziert werden. Heißt also, bei alten Gebäuden durch Dämmung den Wärmebedarf senken, sowie alte fossilbetriebene Wärmeerzeuger durch ein regenerativ betriebenes Heizsystem wie eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung ersetzen. Für beides gibt es deshalb ja auch staatliche Fördermittel. Und diese werden unter anderem aus den Einnahmen der CO2-Abgabe finanziert. Genau wie auch die Prämien für E-Autos, denn per Benzin oder Diesel angetriebene Fahrzeuge setzen ja auch einiges an CO2 frei. Die CO2-Abgabe soll uns also vor Augen führen, wie hoch die Emissionen sind, die bei der Erzeugung von Strom und Wärme sowie beim Fahren anfallen. Dies soll einen Anreiz bieten, mehr fürs Energiesparen zu tun und stärker auf erneuerbare Energieträger wie Solarstrom und Holz zu setzen. So mag eine Gasheizung in der Anschaffung zwar günstiger sein als eine Wärmepumpe, letztere lässt sich jedoch mit nahezu abgabefreiem Ökostrom oder sogar eigenem Solarstrom betreiben. Beim Gas hingegen ist mit mehreren hundert Euro Mehrkosten zu rechnen. Auf lange Sicht betrachtet lohnt sich die Investition in ein regeneratives System somit nicht nur für die Umwelt, sondern auch für euren Geldbeutel. Gleiches gilt für die Anschaffung einer Solaranlage. Aber auch schon kleine Verhaltensänderungen beim Heizen und Lüften, wie wir sie in unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur vorgestellt haben, können euren Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß senken. Und vielleicht haben wir ja dann in ein paar Jahren doch mal einen Grund, das Datum des Erdüberlastungstags zu feiern, weil es sich nach hinten verschoben hat. Ich hoffe mal, dass euch die Thematik jetzt nicht zu sehr runtergezogen hat. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, wie es so schön heißt. Noch lässt sich einiges tun, im Kleinen wie im Großen. Wenn ihr dazu noch mehr Tipps haben wollt, dann lasst es mich wissen. Über energetischeffizient@daa.net könnt ihr mir wie immer eure Fragen zukommen lassen. Und mit einem Abo entgeht euch keine der Antworten. Und nun wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit auf unserem großartigen Planeten. Macht's gut.